Inside umbrella.
By Wiki Folio.
Inside umbrella.
By Wiki Folio. Alternative Version. Liebe Lina, servus und herzlich willkommen. Auch mal du. Du bist beim Umbrella Team, beim Mumak, beim Richie dabei. Servus und welcome.
Ja. Yeah. Hey, thank you. Hello, everyone, and thank you for having me today here.
Yes, and maybe later on we will do a podcast together, but not now. Today it's time for Richie, and thank you for strengthening the Inside Umbrella Jingle.
Yeah, sure. Thank you too.
Eigentlich sollte man die Folge gleich beenden jetzt, Richie, oder? Die Lina haben wir schon oft angesprochen. Stell sie mal kurz vor. Sie unterstützt dich im Team. Sie ist heute dabei.
Ja, die Lina ist heute mit dabei. Wir haben Hoodies abgeholt, beziehungsweise ja. Sie hat unsere Merchandise abgeholt.
Ja, und ich sehe es, sie hat an, das Merchandise, und das wird heute dann die Opening Bell sein für die Wiener Börse Party. Das synken wir einfach
Ja, das ist ja unbedingt, also die muss man sich ansehen. Also wer will, vielleicht gibt es ja dann auch, wie soll man sagen, Leute, die das dann als Merchandise kaufen möchten. Ja,
da musst du dann, hast du schon einen Button auf der Homepage?
Nein, den habe ich noch gar nicht.
Aber das werden wir uns überlegen.
Ja, das müssen wir uns überlegen.
Weil I'm loving it, solche Sales-Sachen, und ich... Ja, gefällt mir gut, wie ihr da gebastelt habt an den Logos gemeinsam und auch, glaube ich, mit tollen Partnern mal eine Website an den Start gebracht.
Ganz genau, die Website ist jetzt sehr weit fortgeschritten, fertig ist noch nicht, muss ich dazu sagen.
Ich verrate dir was, eine Website ist nie fertig.
Ja, wirklich, ich habe mir schon gedacht.
Ich mache seit Jahren Webseiten und die sind nie fertig.
Ja, aber okay.
Okay.
Aber sie ist schon weit fortgeschritten.
Sie ist weit fortgeschritten. Irgendwie mag ich jetzt künftig Inside Umbrella, glaube ich, gar nicht mehr mit dir machen, weil das mit der Lina so gegroovt hat irgendwie.
Deswegen habe ich bis jetzt mehr oder weniger dir die Lina davor enthalten und ja. Weil man schon gedacht hat.
Heute hast du das mitgenommen, weil du gedacht hast, genau. Lieber Richie, wir haben trotzdem eine reguläre Folge, auch wenn das Intro Alternative war. Wir treffen uns jetzt zum 17. Mal, Folge 05, 26, 01, 25 hat es monatlich begonnen. Wir nehmen wieder auf am Mittwoch vor dem zweiten Donnerstag im Monat. Der zweite Donnerstag ist der spätestmögliche in diesem Monat, nämlich der 14. Mai. Und wir nehmen am Mittwoch den 13. Mai auf. Das ist zugleich der Zeitstempel für eine Performance, mit der du, glaube ich, jetzt nicht so ganz zufrieden bist. Du hast dich klar positioniert, hast im Grunde auch recht gehabt, aber der Markt, der macht halt andere Dinge momentan. Er nickt die ganze Zeit, und ich beginne mal mit der Bottomline. Wir haben jetzt einen Mittelkursaufnahmedatum von 3.700, das ist 3.600% plus seit Start, aber seit Vormonat ein Minus von ca. 2,6% und seit Jahresbeginn, wo wir bei 4.000 waren, doch ein Minus von 7,5%. Ich reihe nochmal das vorher ein, plus 22%. Investiertes Kapital haben wir jetzt 159 Millionen Euro, im Vormonat waren es 170. Das heißt, wir haben etwas mehr als die Preiseffekte an Volumen verloren, da waren auch Abschichtungen dabei. Das Handelsvolumen stabil hoch bei 17 Millionen Euro, das ist ganz interessant. Das ist der Monatsdurchschnitt 2025 und jetzt auch 2026, also das pendelt sich schön ein. Vielleicht mal kurz die Bottomline in eigenen Worten. Wir haben diesmal 5 Wochen Abstand gehabt. Das haben wir 4-mal im Jahr, weil es 52 Wochen im Jahr gibt. Viel passiert in den 4 Wochen und auch wieder nicht, wenn man es genau nimmt. Ne?
Ja, genauso wie du sagst, so ist es. Viel passiert und irgendwie auch nichts. Es ist die Umbrella-Strategie eine Strategie, die auf unter anderem geowirtschaftspolitischen Ansätzen beruht. Und da hat sich eigentlich nichts getan, außer sehr viel heiße Luft rund um,
muss man so sagen, ja.
Ja, rund um den Konflikt im Iran oder beziehungsweise was die Weltwirtschaft und die Weltpolitik betrifft, der Straße von Hormuz. Und das hat eben auch insbesondere zu der Situation geführt, in der die Umbrella-Strategie unter Anführungszeichen sich auch gerade befindet. Es hat sich hier nämlich geowirtschaftspolitisch relativ wenig getan und deswegen ist auch weiterhin die Cashquote so hoch, wie sie ist, und die grundsätzliche Ausrichtung auch weiterhin sehr stark energielastig.
Aber nicht mehr zu 100%, wie es noch vor 5 Wochen der Fall war.
Ja, vor 5 Wochen war es so, dass ca. 80% in diesen Energiewerten gelegen sind. Da sind wir jetzt ein bisschen zurückgekommen aus der Situation, dass vorher sehr stark polarisierend aufgrund auch der Medienlage Öl-Gasunternehmen, das ist jetzt heruntergewichtet worden, jetzt sind andere Unternehmen, über die wir dann sprechen werden, hinzugefügt worden, haben zwar auch großteils Energiecharakter, aber auch ein bisschen mehr noch auch in Zusammenhang mit Themengebiete wie ja, was mit KI oder mit mehr technologielastig auch zu tun hat.
Ich ziehe jetzt ein bisschen was vom Ende vor, weil es diesmal weniger Termine geben wird. Wir haben die Fußball-Weltmeisterschaft, aber keine Finanzmessen mehr. Das ist auch saisonal so. Du warst jetzt auf großen Finanzmessen, unter anderem in Stuttgart. Deine Strategie, ich bin jetzt sehr neugierig. Was hast du denn da für Feedback gekriegt für deine doch klare Positionierung mit eindeutigem Wording?
Jetzt in der aktuellen Situation, meinst du?
Ja, in Stuttgart jetzt auf 100% Energie zu gehen und auch aus alten Wetten rauszugehen. Und da können wir dann eh auch noch über eine Rheinmetall sprechen.
Ja, ja. Also grundsätzlich, glaube ich, ist ja das der Grund, das erkläre ich auch immer, das ist die Strategie seit über 14 Jahren, das auch so durchzuführen. Und grundsätzlich ist natürlich im Nachhinein, wäre vielleicht eine andere Position oder gar nichts zu tun, unter Anführungszeichen besser gewesen. Aber das ist eben nicht diese Strategie. Vom Feedback her habe ich tatsächlich kriege ich weiterhin auch ein sehr positives Feedback. Ich glaube, auch in solchen Phasen muss man seiner Strategie treu bleiben. Wir versuchen diese Strategie ja eben auch auf unserer Webseite der mumag.me zu erklären, zu erläutern, Menschen näher zu bringen. Und es gibt, wie ich immer wieder sage, Phasen, wo eine Strategie besser funktioniert, Phasen, wo eine Strategie vielleicht nicht ganz so gut wie erwartet funktioniert. Und genauso richtig ist es, wir haben in gewisser Art und Weise nicht recht gehabt und wir sind trotzdem unter Anführungszeichen jetzt zwischen 5% und 7% auf Jahressicht im Minus. Ich glaube, da sind wir von einem Crash doch noch 2-3 Zentimeter entfernt.
Von einem Crash kann man überhaupt nicht sprechen. Dein Portfolio hat sich, wir haben es schon angesprochen, kurz leicht verändert. Großer Energieschwerpunkt immer noch und auch noch immer eine Cashquote. Die liegt jetzt aktuell bei 20%. Ein Fünftel des Volumens quasi in jederzeit verfügbarer Liquidität. Ich möchte damit beginnen. 20% Cashanteil ist im historischen Vergleich viel. Warum das jetzt?
Ist im historischen Vergleich viel, ist aber ein ganz wichtiger Faktor, um einerseits natürlich die sehr starke Volatilität, die einfach in den Energieaktien oder generell im Aktienmarkt aktuell vorhanden ist, ein bisschen abzufedern. Wie schon gesagt, das ist ja ein Fünftel des gesamten Kapitals, das hier eben in der Cashquote positioniert ist, die sich weder nach oben noch nach unten bewegen kann. Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist natürlich, um reagieren zu können, was wir ja in der Strategie auch schon gemacht haben, weil eben das nicht sich so entwickelt hat oder die Strategie sich nicht so entwickelt hat wie erwartet, ist es ja dann auch schon zu Umschichtungen gekommen, wieder um hier gegensteuern zu können. Das ist immer so eine Feinjustierung. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben hier diese hohe Cashquote in der aktuellen Situation.
Wenn ich jetzt ein bisschen Turn Back the Time mache, so ein halbes Jahr, da haben wir immer über Rheinmetall gesprochen und ich glaube, es ist auch wichtig, den Punkt kurz reinzunehmen. Die Aktie war höher gewichtet, als du jetzt Cash hast, also war da mit 25% plus auch drinnen und vielleicht rein mal ganz kurz ein, was mit der Aktie in den vergangenen Wochen passiert ist und du hast dir ja nicht im Wikifolio, aber dieser Markant-Test gefallen. Ne?
Ja, es ist genau das oder so, wie die Strategie auch funktionieren soll. In der Umbrella-Strategie, wo eben 6 bis 12 unterschiedliche Unternehmen dabei sind. Die Rheinmetall-Aktie hat eben schon im März oder schon vorher starke Schwächen gezeigt und ist eben dann sukzessive abverkauft worden und in der aktuellen Situation gar nicht mehr vorhanden. Also wir haben tatsächlich das Unternehmen im März schon völlig aus der Umbrella-Strategie entfernt und das bei einem Preis um die 1.500 Euro, was damals das Unternehmen eben wert gewesen ist. Heute, wenn man auf das Tableau sieht, ist das Unternehmen 1.100 Euro wert. Wahnsinn, und man sieht, ja, so ein Stop-Loss hat dann schon auch einen Sinn. Und das ist eben diese Herangehensweise. Ich habe schon gesagt, dass die Rheinmetall war zwischenzeitlich auch einmal 30% genau, gewichtet.
In der Spitze, ja. Und fast ein Drittel, ja, von 150, 200 Millionen Euro gewaltig.
Ja. Genau, und deswegen ist dieser Abverkauf, der letzte Abverkauf, der am 24. März stattgefunden hat von der Rheinmetall. Das ist tatsächlich die letzte Rheinmetall-Aktie herausgenommen worden aus der Umbrella-Strategie. Ist es nochmal, wie schon gesagt, zu einem sehr markanten Drawdown gekommen, und da sind wir schon froh, dass das so gewesen ist. Ist das Unternehmen schlecht, wenn du mich fragst? Ich glaube nicht. Ich bin nach wie vor fundamental
geopolitisch. Ist auf der Ersatzbank bei dir?
Es ist tatsächlich noch immer auf der Watchliste. Ja. Es ist nicht ins Archiv gerutscht, wo man sagt, okay, so eine Aktie wie die Super Microcomputer, die einfach fundamental aus unserer Perspektive Probleme auch mit der juristische Natur haben, genau, könnte. Ja. Ich sage es einmal so diplomatisch dargestellt. Also so weit sind wir hier nicht. Was aber natürlich der Fakt ist, wenn sich so ein Momentum, ein Trend gegen einen Wert positioniert, dann kann das auch sehr weit laufen. Und bei der Rheinmetall ist es eben so, dass seit dem Quartalsbericht jetzt letzter Woche das Unternehmen extrem noch einmal zusätzlich eine negative Dynamik gewonnen hat. Jetzt ist eben nicht nur das Stop-Loss, das damals bei 13,45 gewesen, wir sind schon vorher rausgestiegen, aber wir beobachten solche Unternehmen auch weiterhin, ist es dann unter 1200 und bewegt sich jetzt auf 1075 zu. Irgendwann wird es wieder mal eine Stabilisierung geben, weil einfach die Fundamentaldaten das einfach gar nicht mehr hergeben aus unserer Perspektive. Aber kurzfristig, wer weiß das schon, aktuell das Unternehmen völlig überverkauft. Also wir sind hier bei einem Relative Strength Index, der eine überverkaufte Situation darstellt. Bei 25 unter 30 ist schon eine sehr überverkaufte Situation. Und das ist einfach eine Situation bei der Rheinmetall, die wirklich aus einer gewissen Dynamik heraus entsteht. Wie weit kann es nach unten gehen? Das weiß natürlich niemand. Nur irgendwann wird es wieder den einen oder anderen geben, der sagt, naja, es ist eigentlich ein Schnäppchen mit der Auftragslage von einem Backlog von über 70 Milliarden
Euro. Aber man hat auch gesehen, muss alles bewältigen
das
können.
Das muss bewältigen können.
Das ist das
können.
Problem. Ne?
Und da ist es zu einer, wie soll man sagen, statt einem vorprognostizierten Gewinn bzw. Umsatz von 2,3 Milliarden ist es halt um eine Verfehlung um 300 Millionen gekommen, 2,3 Milliarden, 1,9 Milliarden sind dann gemeldet worden, und das nicht, weil das nicht bewältigt werden konnte, sondern es ist ins zweite Quartal verschoben worden. Das heißt, dieser Umsatz, und allein diese Auswirkung, eine 10-prozentige Quartalsverschiebung, ja, hat jetzt zu einem Abverkauf von über 20% geführt. Und das zeigt schon, wenn so ein Unternehmen dann eben, wenn die Dynamik heraus ist und so ein Unternehmen eine negative Dynamik erfährt, dann reichen schon Verschiebungen von Umsätzen, um so eine Reaktion auszulösen. Und diese Reaktion, das ist jetzt 22-23% minus, ist sensationell, aber der Markt hat immer recht.
Eine Art Love Trade kommt für dich nicht in Frage, wenn du sagst, die hat da so viel Performance-Punkte gebracht, dass das jetzt 50% tief oder 30% tiefer wieder reinnimmst. Das ist kein Thema bei dir, oder?
In der Umbrella-Strategie, ja. Klar nein. Es ist einfach so, es muss ein Boden gefunden werden. Dieser Boden muss charttechnisch auch dargestellt sein.
Und da ist viel Luft
natürlich. Und da ist natürlich viel Luft, auch nach unten dann. Aber wenn dort ein Boden gefunden werden würde, dann ist das Unternehmen sicher weiterhin ein Unternehmen, das fundamental charttechnisch und branchentechnisch eine Rolle spielen könnte. Aber wie gesagt, never catch a falling knife. Und aktuell ist das aus unserer Perspektive nicht nur ein falling knife, sondern das ist eine ganze eine Guillotine, die da herunterrasselt, und wie soll man da den Kopf hineingeben, wenn man ihn schon heraus hat?
Hast wunderbar gesagt, und jetzt sind wir bei der aktuellen Selektion. Was mir auffällt, neben den schönen Fünftel von 20% Cash-Anteil, ist doch eine relative Gleichgewichtung mehrerer Titel als Top-Ebene, die aber nicht so hoch ist wie in vergangenen Tagen. Wenn ich jetzt die größte Position anschaue, ist die Halliburton, die wir auch im Vormonat schon besprochen haben, mit 11,7%. Auch da ein bisschen einreihen, bitte, das aktuelle Bild.
Ja, die Halliburton ist noch immer eine strukturelle Wette auf Energieknappheit, auch wenn der Markt die Schließung der Straße von Hormuz nicht so bewertet, wie wir sie bewertet hätten, aber auch hier, der Markt hat immer recht, ist die Halliburton auch und trotzdem auch ein Unternehmen, das einerseits einen starken Quartalsbericht hat liefern können am 21. April, Faktor 1, Faktor 2, in der Branche selbst auch ein richtig großer Player ist, das heißt einer der Hauptplayer, wenn es um Themengebiete wie Ausrüstung von Ölplattformen geht, die in Zukunft ja auch notwendig sein werden. Marktkapitalisierung ist überschaubar groß mit 34 Milliarden US-Dollar. Die Analystenziele sind definitiv höher als der aktuelle Kurs. Da liegt man im Mittel, wenn man sich unterschiedliche Analysten ansieht, eben oder im Hoch bei, also im Mittel bei etwa 42 US-Dollar, im Hoch bei 55 US-Dollar, also da ist noch Luft nach oben. Und ganz wichtig bei der Halliburton, das ist auch einer der Hauptgründe, wieso, dass das Unternehmen aktuell auf das Nummer 1 gelistet ist. Es ist ein Unternehmen, das seit September 2025 schon einen stabilen Aufwärtstrend hat etablieren können. Und dieser Aufwärtstrend, der ist eigentlich aus unserer Perspektive ungebrochen. Das Unternehmen bewegt sich sukzessive in Richtung Allzeithoch auch wieder entgegen. Und da könnte natürlich dann schon, wenn das auch am Markt ankommt, dass vielleicht Öl und Gas weniger geworden sind als auch am Aktienmarkt, ein Unternehmen sein, wo Fantasie wieder passieren könnte. Und deswegen ist es bei uns auf der Nummer 1 aktuell gelistet, auch und trotz, dass unsere Energiewette in der Umbrella-Strategie im letzten Monat nicht so sich entwickelt hat, wie wir das eigentlich prognostiziert hätten.
Ein guter Zeitpunkt für den Risikohinweis und den Hinweis, dass jedes Gespräch, das wir hier monatlich führen, eine Momentaufnahme natürlich darstellt und gerade in solchen Zeiten wie diesen, die Stichworte dazu braucht man nicht nennen, schon morgen wieder alles ganz anders in beide Richtungen ausschauen kann. Und wir kommen jetzt zum ersten Neuling, wobei ich Neuling unter Anführungszeichen setze, denn die Tesla ist ein immer wiederkehrender Bekannter in deiner Strategie, jetzt mit 10,3% als Nummer 2 Gewicht und damit das größte New Re-Entry, sage ich jetzt einmal.
Ja, die Tesla ist lange Zeit und immer wieder auch auf der Watchliste, ist ja natürlich ein sehr innovatives Unternehmen, ist auch ein Unternehmen, das sehr gut in die Umbrella-Strategie passt, weil hier sehr oft auch sehr starke Momentums sich entwickeln können. Es ist wieder geführt von Elon Musk, der kein Unbekannter ist und der Grund hier ist eigentlich auch sehr, sehr einfacher. Im April hat sich einfach insbesondere wie bei anderen Technologiewerten auch, wo wir aber nicht eingestiegen sind, aber bei anderen auch ein Boden gebildet und diese Bodenbildung hat jetzt dazu geführt, dass charttechnisch sich das Unternehmen positiv entwickeln hat können. Die Tesla selbst produziert ja nicht nur E-Autos und insbesondere E-Autos könnten natürlich jetzt durch potenziell höhere Energiepreise ein Revival auch erfahren oder auch noch mehr gesehen werden. Ist natürlich ein Unternehmen, das einerseits für die E-Autos bekannt ist, aber andererseits auch Batteriesysteme produziert, das im Bereich erneuerbarer Energien und in der Folge notwendig werden könnte. Und in diesem Zusammenhang produziert das Unternehmen schon zur aktuellen geowirtschaftspolitischen Situation passende Produkte und das dementsprechend auch erfolgreich. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor ist zukunftsblickend. Das Unternehmen ist eben auch in der Robotik ganz mit KI und auch Optimus, dem Roboter, durchaus mit dabei und natürlich politisch versucht diese Nähe mit Donald Trump oder kann es ja auch sein, dass wenn das neue Gesetz im Repräsentantenhaus auch abgeschlossen wird, dass in den USA mitunter E-Autos aus China verboten werden könnten, ja, dann gibt es da dann in den USA eh nur mehr einen E-Auto-Hersteller und das wäre die Tesla und so ein Gesetz gibt es eben nur unter, oder potenziell mögliches Gesetz gibt es nur unter einem Donald Trump und das sind halt so Sachen, wo Fantasien mitspielen könnten, eine Dynamik sich entstehen könnte und das hat jetzt das Unternehmen im letzten Monat eben auf Platz 2 in der Umbrella Strategie katapultiert.
Von Optimus zu Occidental Petroleum Nummer 3 mit 10%. Das sind da 6 Titel fast gleichgewichtet im Korridor 11-9% oder 9-11%. Die Occidental haben wir im Vormonat vorgestellt. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Hörerinnen, wie unterscheidet sich die von der Halliburton in der Positionierung innerhalb der Branche?
Die Occidental und glaube ich kann dann die Nummer 4 auch gleich hinzunehmen,
die Chevron, genau.
Die ConocoPhillips und auch die Chevron, aber
genau, 4-5.
Die Occidental und die ConocoPhillips, die haben tatsächlich eine Gemeinsamkeit. Sie sind Schieferölproduzenten und Ölproduzenten, insbesondere in Nordamerika, also von der politischen Situation Straße von Hormuz völlig losgelöst. Das heißt, die profitieren direkt von steigenden Ölpreisen, insbesondere vom WTI, aber natürlich indirekt auch von steigenden Preisen vom Brent-Ölpreis. Und deswegen sind diese Unternehmen so stark gewichtet. Das sind aktuell tatsächlich potenziell zeitversetzte, so ist es richtig zu sagen, Hebel auf steigende Ölpreise, reagieren nicht sofort und auch sehr volatil natürlich, ist ein Risiko, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Umbrella-Strategie ist eben eine sehr rasch agierende und auch risikoreichere Methode, um eben am Aktienmarkt partizipieren zu können. Und deswegen sind diese beiden Unternehmen aus geowirtschaftspolitischer Situation dabei, sind auch sehr profitable Unternehmen. Und wenn man sich die Kursziele dieser beiden Unternehmen, eben Conoco und auch die Occidental ansieht, dann sind die Kursziele, die durchschnittlichen Kursziele um circa 20% über dem aktuellen Kurs. Und das gilt für beide. Und die höchsten Kursziele zwischen 40% und 50% über dem aktuellen Kurs. Das heißt, die Analysten sehen diese beiden Unternehmen sehr, sehr positiv grundsätzlich. Vom charttechnischen Bild her ist es nicht optimal, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist aber einfach deswegen auch natürlich geschuldet, dass es ohnehin in der aktuellen Situation nur KI-Aktien, hätte ich fast gesagt, wirklich stark funktionieren oder Dynamik oder Momentum haben generieren können. Genauso richtig ist es, das Stop-Loss ist bei denen nicht völlig gefallen und deswegen sind sie noch oder wieder oder hoffentlich noch lange in der Umbrella-Strategie enthalten.
Und immerhin beide mit circa 10%, also einem Zehntel des Gesamten. Und das gilt auch für die Chevron, die wir da jetzt ein bisschen in dem Aufwasch dabei gehabt haben. Big Player natürlich, auch schön im Plus seit deinem ersten Einstieg mit dem Mischkurs, auch da noch ganz kurz bitte.
Ja, die Chevron und auch die Exxon, die später noch kommt, die ist halb so stark wie die Chevron, sind natürlich zwei große US-Ölkonzerne.
Aber mit unterschiedlicher Performance in den vergangenen Wochen.
Ja, die Chevron ist tatsächlich schon länger auch dabei, muss man auch sagen, das widerspiegelt, dass die Exxon ist ein bisschen später reingekommen, das ist der eine Faktor, aber natürlich sind beide Unternehmen, die nicht nur von der Produktion, also von der Ölproduktion beziehungsweise vom Ölschürfen, wenn es um Schiefer geht, funktionieren, sondern die haben auch natürlich Produkte, die eben aufgrund von der Raffinerie von Öl verkauft werden können und daher auch breiter aufgestellt sind und so profitieren können.
Wir kommen jetzt zum zweiten New Entry, auch 10% Gewicht, die Nordex. Das ist jetzt doch ein bisschen eine Überraschung für mich. Die Aktie hast du aufgenommen. Was waren da die Beweggründe, die Nordex der Strategie beizufügen?
Generell Energie, erneuerbare Energie, Windräder. Ich glaube, das ist der fundamentale Tatbestand, wenn man das so will, ja. Es ist geopolitisch auch ein Handel oder eine Idee im Bereich Energieengpässe. Indirekt natürlich, die Welt braucht ja auch immer mehr Energie. Ich möchte das auch eben, also das kann man glaube ich fast nicht kleinreden. Das heißt, ob in Form von Ölprodukten oder elektrischen Strom funktioniert unsere Welt eben dementsprechend dahingehend. Es hat sehr starke oder sehr erwartbar gute Quartalsberichte gegeben. Auch am 27. April war das ein ganz starker Bericht. Die Analysten haben reagiert. Das Unternehmen ist nach oben revidiert worden. Und wenn man sich das Chartbild anschaut, dann ist es eigentlich so erst einmal Anfang des Jahres im Februar hat es einen großen Sprung gegeben mit einem starken Gap und seither bewegt sich der Kurs sukzessive zwar in einer Seitwärtspendel, aber schön Richtung Norden, also dahin, wo man
so
eben
heißt die Aktie
ja, muss man
das Unternehmen hast du einen Namen kaufen,
ja, genau. Spaß
beiseite. Dass der Chart Nordex macht, ne?
Der Chart macht gerade Nordex und passt dahingehend sehr schön in diese in die Umbrella-Strategie ohne großen Ausreißer in der aktuellen Situation. Ist zwar ein Minus, muss man auch dazu sagen, aber es ist auch natürlich in der Volatilitätsbreite in der aktuellen Situation, wo sich das Unternehmen bewegt.
Wir kommen, New Entry Nummer 3 ist gleich Re-Entry auch wieder. Die Apple hast wieder drinnen und wir haben jetzt doch einen Sprung. Die ersten 6 Titel, die wir besprochen haben, sind neben den 20% Cash für insgesamt 60% vom Umbrella-Vermögen verantwortlich. So circa 10% alles und bald jetzt kommt der Sprung ein paar Titel mit circa 5% und es beginnt mit der Apple, die du wieder aufgenommen hast. Wundern tut's mich nicht, aber du kannst das sicher besser.
Die Apple ist, ja, die profitieren tatsächlich sehr stark auch von KI und setzen natürlich auch in der Produktpalette die Endgeräte um. Ja, also ein iPhone, ein MacBook und kennt natürlich jeder, also auch Apple TV gibt's ja. Cloud-Geschichten gibt's, ist einfach ein sehr, sehr etabliertes Unternehmen und was mich an der, am Unternehmen selbst auch begeistert hat oder sozusagen mich positiv aufgefallen ist auch diese, die Übergabe des Staffelholz zum neuen CEO
ist, gut gelaufen,
ist sehr gut gelaufen. Tim Cook hat hier an John Turner übergeben, das ist ein langjähriger Apple ja, Mitarbeiter, der das Unternehmen kennt und das ist wirklich überraschend smooth über die Bühne gegangen und das zeigt dann schon auch, wie solide so ein Unternehmen dann aufgebaut ist, so ohne größere Scheingefechte oder Gefechte intern. Zumindest hat man es nicht mitbekommen. Also ich habe das wirklich sehr, sehr positiv wahrgenommen und in diesem Zusammenhang das zweite Quartal ebenfalls sehr starke Ergebnisse und ja, wenn schon die KI gut läuft und die Prozessorunternehmen wie Intel und Micron, Chiphersteller und Co. sehr stark laufen, Apple nutzt das fürs Endgerät dann auch und glaubt, das ist auch dann ein Play in diese Richtung, dass hier auch was verkauft wird dann.
Passt auch gut zur DNA von der Umbrella-Strategie, finde ich jetzt mal. Und auf 8 die Exxon, die haben wir besprochen, auf 9 noch ein New Entry Uranium Energy, Name sagt eh alles, 5% Gewicht und ja.
Uranium Energy, 5% Gewicht, ist ein Unternehmen, das Uran aufbereitet und Uran zur Verfügung stellt. Und Uran wird, wie auch die meisten Hörerinnen und Hörer wissen werden, für Nuklearkraftwerke in erster Linie, also für die Energiegewinnung benötigt. Und wenn man da so sich die Welt ansieht, dann wird man A, nicht extrem viele Unternehmen finden, die das hier, ja, oder die man handeln kann und die hier auch in der Uranaufbereitung tätig sind. Cameco wäre noch ein weiteres, ist aber ein kanadisches Unternehmen. Uranium Energy ist eben ein US-Unternehmen und der Energiehunger, insbesondere in den USA, auch mit dann diesen gigantischen KI-Fabriken und Serverfabriken und Servercentern, die da entstehen sollten, weil sonst würden ja Intel und Co. auch gar nicht solche Kursgewinne von oder es wären dort gar nicht solche Kursgewinne möglich, wenn dann nicht so viel Fantasie hineinfließen würden. Die brauchen in Zukunft Energie. Und diese Energie, die wird es wahrscheinlich nicht nur durch Öl, Gas, Wind und Sonne geben, sondern insbesondere in den USA auch durch Nuklearenergie. Und Uranium Energy ist hier ein Unternehmen, das von der Marktkapitalisierung mit ein bisschen über 5 Milliarden oder sind ja, glaube ich, sogar schon 8 Milliarden US-Dollar dabei sind, einen schönen Trend ausgebildet hat, natürlich aber sehr volatil ist, aber der Trend stimmt in dieser Richtung und ist deswegen in die Umbrella-Strategie aufgenommen worden, als, und wenn man so sagen möchte, als Wette im Bereich Energieproduktion, also wieder auf das Primärfeld zurück, aber eben nicht Öl und Gas.
Wenn ich jetzt noch subsumiere und ein Titel fehlt uns noch, wir haben die Tesla und die Apple und Cash mit circa 35%, also circa ein Drittel, zwei Drittel Energie und da bist du maximal diversifiziert innerhalb der Energie, auf die du setzt. Wenn ich das mitnehme und Schlumberger muss ich noch nennen als letzten Titel, als kleinsten, den haben wir auch aus dem Vormonat noch.
Ja genau, das ist die Kopie oder mehr oder weniger der Zwilling von der Halliburton.
Über die Zwillinge haben wir in der vorigen Ausgabe gesprochen und die werden wir in den Shownotes sowieso auch verlinkt haben zum Nachhören. Gut, Richie, dann haben wir da jetzt mal ein Fazit nach 5 Wochen. Also 2 Drittel Energie nach wie vor dein Main Play irgendwie. Wir sind jetzt Berichtssaison weit fortgeschritten. Die nächsten Wochen werden geopolitisch bleiben. Ich glaube, davon kann man ausgehen. Wir sehen uns schon in 4 Wochen wieder. Was erwartest du so grundsätzlich? Wird die Wolle ein bisschen zurückgehen oder bleibt so, wie es ist?
Also ich erwarte mir fast nicht, dass die Wolle zurückgehen wird. Ich glaube, bin fast davon überzeugt, dass wir von einer Momentaufnahme wieder sprechen, auch in der Umbrella-Strategie. Und das ist ja auch ein Kern dieser Strategie, dass es hier zu sehr raschen Anpassungen kommen kann. Aktuell ist, wie du schon erwähnt hast, die Cash-Position ja weiterhin sehr hoch. Das heißt, Anpassungen können rasch getätigt werden, aber natürlich auch in die andere Richtung. Die Cash-Quote kann wieder nochmals erhöht werden, wenn es hier zu Umschichtungen, Stop-Losses kommt. In der heutigen Zeit, glaube ich, kann man das ja schwierig vorhersagen, was wirklich passiert. Der Donald Trump ist ja völlig unberechenbar, aus meiner Perspektive zumindest. Und deswegen ist eine Vorhersage für mich völlig unmöglich.
Richard, dann danke ich für dieses Update jetzt mal Mitte Mai. Unser insgesamt 17. Das 18. Update wird dann im Juni kommen. Da haben wir den 11.6. als Sendetag. Wir werden am 10.6. aufnehmen. Und weißt du, was am 11.6. noch ist?
Da startet die Fußball-WM.
Genau, das soll uns nicht ablenken, aber freuen darf es uns trotzdem. Ja, und die Lina nimmt wieder neben uns Platz. Du hast die ganze Zeit gearbeitet in der Zwischenzeit. Also Richie, ich lass mal dich einreihen kurz. Wie läuft so die Zusammenarbeit und welche Rolle hat die Lina bei dir in der Strategie und im Unternehmen?
Also die Lina ist heute das erste Mal dabei, sie ist aber eigentlich immer dabei.
Ja.
Weil all die Informationen, die Zettel und was ich eigentlich hier präsentiere und was du auch im Vorfeld bekommst,
kommen von der Lina.
Also ja.
Großen Respekt und danke dir. Ja, genau.
Also sie ist ein Grundbaustein dieser Strategie, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist eben hier verantwortlich als Finanzanalystin auch für die Analysen und die Weiterentwicklung der Umbrella-Strategie. Sie ist Co-Founderin der Mumak und ist eben hier ein ganz entscheidender Faktor. Und ja, wie gesagt, die gesamten sehr viele der Analysen und die gesamte Aufbereitung der Analyse, die liegt eben in erster Linie bei der Lina und in ihrem Aufgabenbereich.
Wunderbar. Und heute habt ihr euch Merch irgendwie abgeholt und Mumak, für die es nicht wissen, erklär, was da dahinter steckt in der Namensgebung.
Ja, Mumak ist natürlich meine Umbrella-Aktien, ist eh klar, oder?
Ja, ist klar. Ja, mir hast du das ja schon gesagt, aber ich muss immer die Hörerinnen auch reinholen, ich finde es gut.
Geil. Es gilt für meine Umbrella-Aktien. Mumak.me steht einfach Mumak.me, meine Umbrella-Aktien Medien GmbH und unser Logo ist ein Mammut.
Und das ist euch gelungen.
Ja, es ist ein Mammut mit zweierlei Hinsicht. Einerseits sind die Mumakil die Kriegselefanten von Herr der Ringe, für die Nerds, die Herr der Ringe kennen. Also ein Mammut liegt da sehr nahe. Und diese goldene Welle im Mammut, das den Stoßzahn darstellen soll, das ist die Welle von 1602, weil die ersten Aktien wurden von der holländischen Ostindien Company in der Welt geliefert oder in die Welt getragen und diese Welle zeigt eben die Schiffe, diese Expedition, das Unvorhersehbare am Aktienmarkt, das Dynamische, das Hoch und Nieder, das Auf und Ab, die Freude und natürlich auch hin und wieder das Leid, das man beim Aktienhandel hat und so ist eben die Mumak.me, meine Umbrella-Aktien, eine Hommage an meine Umbrella-Aktien als auch an die Mumak.me, an die Kriegselefanten oder die Elefanten, Mammuts von Herr der Ringe und an die Geschichte von Aktien, weil unsere Strategie eine reine Aktienstrategie ist.
Und zum Abschluss habe ich noch einen Wunsch, wenn du nichts dagegen hast, Richie. Hast du was dagegen? Ich möchte das Inside Umbrella nochmal mit der Lina machen, wenn es geht.
Ja, macht sie das bitte.
Machen wir das.
Ja, super.
Are you ready?
Ja.
Okay, dann.
Inside Umbrella. Inside Umbrella. Inside Umbrella. By Wikifolio. Inside Umbrella. Inside Umbrella. Inside Umbrella. By Wikifolio.
Ciao, liebe Lina.
Tschüss, danke schön. Danke.
Und tschüss, lieber Richie.
Tschüss, Baba. Bis zum nächsten Mal.
Freut euch beide da zu haben. Baba.